ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl, ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und ich vertrete für die kommenden Wochen, den ganzen August eigentlich, Tim Deisinger in diesem Podcast. Wir sprechen hier Woche für Woche über den Ukraine-Krieg. Vor allem natürlich ist militärisches Thema, aber wir reden natürlich auch über politische Entwicklungen, die den Krieg begleiten, die ihn beeinflussen können, vielleicht auch irgendwann beenden. Und wir besprechen das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler, diesmal in den Kosovo, glaube ich, richtig?
Ja, genau. Tag, Herr Erl, schön, dass Sie wieder hier sind und herzliche Grüße an Herrn Deisinger an der Adria irgendwo in Kroatien.
Ja. Herr Bühler, wir wollen heute wieder über die aktuelle Entwicklung sprechen im Kriegsgebiet, dabei aber so in einem Nebenstrang auch ein Thema nachholen, das eigentlich schon für die vergangene Woche geplant war, nämlich die aktuellen Verletzungen des NATO-Luftraums durch Russland. Wir zeichnen diese Folge auf am 5. August 2026. Die laufende Nummer ist 357. Stand ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Ich sage das deshalb, weil gerade durch die Medien geht, dass es am Leipziger Flughafen hier einen Drohnenfund eventuell mit Sprengstoff gegeben haben soll. Wir wissen dazu noch nichts Näheres. Kann natürlich sein, dass uns die aktuelle Lage überholt. Werden wir dann bei Gelegenheit natürlich auch noch mal was zu machen, wenn wir genaueres wissen und es vielleicht ein bisschen umfassender begleiten können. Wir hatten zudem leider ein paar technische Schwierigkeiten. Deswegen wird diese Folge erst am Donnerstagnachmittag veröffentlicht. Eine Sache hätte ich auch noch, die ich voranstellen würde an das, was wir ursprünglich hier geplant haben, weil es gestern sehr viel durch die Medien ging. Und zwar das ziemlich erschreckende Video, wie eine Drohne, sehr wahrscheinlich eine russische Drohne, einen ukrainischen Gemüsehändler, einen Zivilisten, mehrfach um seinen Lieferwagen jagt und dann neben ihm explodiert. Vielleicht können Sie ein paar einordnende Worte zu diesem Angriff auf einen Zivilisten sagen, Herr Bühler.
Ja, das Video ist aufgenommen worden in der Großstadt Cherson und ist eigentlich nichts Neues. So muss man das sagen. Wir haben das ja mehrfach hier besprochen. Von der Ostseite des Dnipro-Flusses werden immer wieder Drohnen gestartet Richtung Stadt Cherson auf der Westseite. Und es ist so, dass die Russen dort Drohnenpiloten stationiert haben, die ausgebildet werden und die machen sich, so hart wie das klingt, sie machen sich einen Spaß daran, die Menschen zu jagen, Zivilisten zu jagen, wie eben diesen Gemüsehändler. Aber das dauert seit Jahren bereits an. Es gibt viele, viele Vorfälle in der Richtung und einige besprechen wir ab und zu. Aber insgesamt können wir natürlich nicht alles immer bringen. Aber das ist authentisch, dieses Video, und das spiegelt die Realität dort wieder.
Ich frage das auch, weil mir es vor allem in sozialen Medien aufgefallen ist, da war quasi kein Drumherumkommen um dieses Video. Und gleichzeitig, ich weiß, es lohnt sich nicht oft, die Kommentare zu lesen. In dem Fall ist es leider auch nicht so. Aber es wird einfach sehr viel auch angezweifelt. Erstens, dass diese Reichweite eventuell gar nicht gegeben sei. So, das behauptet wird, dafür müssten die Russen ja quasi kilometertief in Feindesland, um dann da solche Drohnen starten zu können. Und zweitens, dass überhaupt angezweifelt wird, dass es echt ist. Aber das können Sie bestätigen, ja.
Also ich kann nicht bestätigen, dass es echt ist. Das habe ich nicht technisch überprüft. Aber ich kann bestätigen, dass der Fluss die Russen und die Ukrainer trennt. Die Ukrainer in der Hauptstadt in Cherson und die Russen auf dem Ostufer. Und ich kann bestätigen, dass es seit Jahren so läuft und es unzählige Vorfälle in der Richtung gegeben hat. Und ich vertraue auch vielen Leuten, die das untersucht haben und das als authentisch einschätzen. Ich denke schon, dass man sich darauf verlassen kann.
Sind ja nur wenige hundert Meter tatsächlich. Also sind das dann Drohnen, die da einfach per Funk rübergesteuert werden oder mit Glasfaser? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also es hat beides schon gegeben. Es hat Glasfaser, also hauchdünnes Glasfaserkabel gegeben, das die Funksignale oder die Steuersignale, so muss ich besser sagen, an die Drohnen übermittelt hat. Aber es gibt auch Funk und das geht natürlich über Kilometer, die Reichweite. Und insofern ist es überhaupt kein Problem, von dem einen Ufer des Flusses dann auf Menschenjagd zu gehen, so muss man wohl sagen, die auf der anderen Seite des Flusses dann in der Hauptstadt stattfindet. Im Übrigen ist das, weil ich gerade auf dem Balkan bin, das ist ein Stück weit ja im Krieg Bosnien-Herzegowina auch passiert, in Sarajevo. Da gab es zum ersten Mal, ist uns das erst zum ersten Mal so richtig plakativ vor Augen geführt worden, diese Menschenjagd, die gemacht worden ist von den Höhen Sarajevos, der belagerten Stadt Sarajevos, wo die serbischen Milizen und auch, das muss man auch dazu sagen, Besucher am Wochenende da Menschenjagd gemacht haben, unten im Tal mit Gewehren auf Menschen, die dort sich durch die Stadt bewegt haben. Unfassbar.
Damals wie heute wahrscheinlich Gegenmittel keine, oder?
Naja gut, das holt viele jetzt ein, das was in Sarajevo passiert ist. Da gibt es ja jetzt einige Prozesse, wie man hören kann. So viele Jahre danach, das war ja in den Jahren 1994, 95, vielleicht noch 96. Und da gibt es tatsächlich Prozesse in Italien, die jetzt angestrengt worden sind, gegen Leute, die dort hingereist sind nach Sarajevo, am Wochenende dort auf Menschenjagd zu gehen. Hm.
Dann lassen Sie uns auf weitere Aktualitäten schauen und auch wegen der Aktualität zuallererst auf die Luftangriffe Russlands schauen. Meldungen über Tote in Kiew gab es ja und auch in anderen Städten natürlich gab es in den vergangenen Tagen ja sehr, sehr häufig. Ballistische Raketen waren da im Spiel, Drohnen waren da im Spiel. Oft sind die durch die ukrainische Luftverteidigung gekommen, wobei man natürlich auch fragen könnte, wie viel von dieser Luftverteidigung überhaupt noch übrig ist. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Bühler? Wie fassen Sie die Entwicklungen zusammen?
Also von der Luftverteidigung ist sehr viel übrig geblieben. Nach wie vor gelingt es der Ukraine, sehr viele von diesen angreifenden Flugkörpern abzuschießen, ob das Drohnen sind, ob das Marschflugkörper sind. Sie haben Probleme mit ballistischen Raketen, aber auch nicht mit allen. Die letzten Tage unterscheiden sich insofern nicht von dem, was wir schon seit Wochen eigentlich sehen. Drohnenangriffe jetzt in diesen 7 Tagen von 115 bis 284 pro Tag. Und an einigen Tagen, und das waren 3, waren auch immer wieder ballistische Raketen unter diesen Mix gemischt. Und an diesen 3 Tagen, am ersten Tag sind es 9 ballistische Raketen gewesen. Am zweiten Tag waren es 27 ballistische Raketen. Und in der heutigen Nacht waren es 24 ballistische Raketen, von denen nur ganz wenige, 1, 2, 3, abgeschossen werden konnten. Wobei noch nicht klar ist, welchen Typs diese ballistischen Raketen waren. Das ist wichtig auch für die Beurteilung, die wir später ansetzen wollen, was die Iskander-ballistischen Raketen in der Ukraine bewirken bzw. anstellen. Das waren die Spitzenwerte der vergangenen 7 Tage, aber die sind weit entfernt von den Spitzenwerten, die wir schon im Jahr 2025, 26 gesehen haben. Aus unterschiedlichen Gründen sind die reduziert. Probleme bei der Logistik, Ausfall von Abschussplätzen, Aufsparen von Flugkörpern für künftige Einsätze etc. Die Russen würden sicher sonst noch mehr einsetzen, wenn sie könnten. Ein Indikator im Übrigen, dass sie selbst bei ballistischen Raketen insgesamt knapp sind, ist die Tatsache, dass sie wie seit langem nicht mehr jetzt wieder die notorisch ungenauen nordkoreanischen ballistischen Raketen vom Typ KN-22 einsetzen.
Wenn wir noch bei den ballistischen Raketen bleiben, ich erinnere, dass Sie da vergangene oder vorvergangene Woche gesagt haben, dass es eventuell ein Trend werden könnte. Ich glaube, Sie haben es sehr vorsichtig formuliert, aber zumindest das Wort Trend schon mal in den Satz eingebaut, dass die ballistischen Raketen Russlands wieder abnehmen. Wie stehen Sie dazu eine Woche oder zwei später?
Also ich sprach in der letzten Woche, war das, mit Herrn Deisinger, von einem Augenblickseindruck bezogen auf den Betrachtungszeitraum vor dem letzten Podcast. Das ist noch kein Trend. Also insofern habe ich das Wort Trend benutzt. Das muss sich aber erst über einen längeren Zeitraum bestätigen. Und das bestätigt sich definitiv in dieser Woche nicht. Es ist aber in keinem Fall so, dass die Russen den Flugkörpereinsatz insgesamt erhöht haben, so wie sie es sicher vorhatten. Insofern kann man durch die Berichterstattung nach solchen Angriffsnächten immer einen falschen Eindruck haben. So schlimm wie der Angriff auch war in der letzten Nacht mit über 17 Toten, mindestens 17 Toten, das kann sicher noch ansteigen und vielen, vielen Verletzten.
Hm. Und noch eine weitere Frage zu den ballistischen Raketen, weil auch das war Thema in den vergangenen Wochen in diesem Podcast. Die Frage immer noch im Raum steht, wie viele denn Russland davon überhaupt produzieren kann. Unser Hörer Herr Görlitz hat sich den Ihnen in einer der letzten Folgen als Experten genannten Fabian Hoffmann noch mal genauer durchgelesen. Ich habe Ihnen diesen Artikel auch, oder er hat den Artikel an uns geschickt, ich habe ihn an Sie weitergeleitet. Und Herr Hoffmann legt sich zwar da nicht auf Zahlen fest und betrachtet auch die Kinschal und die Iskander-Raketen zusammen, aber er hält doch jährliche Zahlen zwischen 600 und 800 für möglich, was, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja eine Zahl war, die Sie eigentlich unplausibel finden. Und Herr Hoffmann macht das unter anderem eben auch an so, er sagt 50 bis 70 Kinschal plus Iskander-Raketen fest, die Russland seit Sommer 2025 jeden Monat auf die Ukraine geschossen hat. Also bin bei den Zahlen jetzt, ne, kann einem auch ein bisschen der Kopf brennen, aber vielleicht auch ein bisschen durcheinander gekommen. Aber müssen Sie sich jetzt korrigieren da, Herr Bühler? Oder ist das einfach ein Möglichkeitsraum, der noch irgendwie mit Ihren Einschätzungen in Einklang zu bringen ist, den Herr Hoffmann da aufmacht?
Also zunächst, Herr Görlitz, vielen Dank für Ihre neuerliche Frage zu diesem Thema. Ich korrigiere mich gerne, Herr Erl, weil das Thema natürlich sehr komplex ist und ich weiß, dass man nicht alles wissen kann. Aber in diesem speziellen Fall, da möchte ich doch bei meiner Darstellung bleiben, weil meine Quelle sehr vertrauenswürdig ist. Also ich sprach von einer jährlichen Produktion eines speziellen Typs einer ballistischen Rakete, nämlich der Iskander-Rakete. Ich sprach Mitte Juli davon, dass die Russen etwa 60 bis 100 Raketen dieses Typs pro Jahr herstellen können. Ich sprach von der Anzahl, die sie zu Beginn des Krieges hatten. Mehrere hundert in allen Armeen Russlands, also Armeen der Landstreitkräfte, also auch im östlichen Russland. Ich bleibe auch deshalb bei den 100 pro Jahr, vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger, weil die Iskander M, also die ballistische Rakete dieses Modells, sehr komplex im Herstellungsprozess ist und viele Teile benötigt, die Russland heute bei den Sanktionen nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise nur sehr langfristig über Dritte auf dem schwarzen Markt erworben werden müssen. Es zählen nicht die Mengen, die Russland bestellt oder veröffentlicht hat, sondern die, die tatsächlich geliefert werden. Das ist in Russland nicht anders wie bei uns. Zweitens muss man sagen, die Gegenüberstellung von Einsätzen auf der einen Seite und Produktion bzw. Vorräten. Auf der anderen Seite ist auch deshalb schwierig, weil die Zahl an eingesetzten ballistischen Raketen nicht nur dieses Iskander umfasst, über die ich gesprochen habe, sondern auch andere ballistische Raketen wie die S-300, S-400, eigentlich Flugabwehrraketen, die zweckentfremdet werden von den Russen, oder auch die koreanische Kurzstreckenrakete. Manchmal auch Marschflugkörper, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit und ihres Flugprofils auch zu den schwer bekämpfbaren Flugkörpern gehören. Insofern muss man immer aufpassen, was ist denn eigentlich in dem Topf ballistischer Raketen drin? Und drittens die verbleibenden Vorräte der Russen. Wenn der ukrainische Geheimdienst in den letzten Tagen von nur noch 100 ballistischen Raketen Iskander spricht, dann würden solche Produktionszahlen, wie sie Herr Görlitz gebracht hat, von einigen hundert pro Jahr nicht dazu passen. Wie auch immer, Kern meiner Aussage war und ist weiterhin, die Vorräte an Iskander sind nicht unerschöpflich. Die Vorräte sind endlich und müssen auch für die Zeit nach dem aktiven Krieg sozusagen in der Ukraine vorgehalten werden von den Russen, weil sie ein sehr wichtiger, wenn nicht sogar entscheidender operativer Fähigkeitsbaustein für den Einsatz der Landstreitkräfte der Russen darstellen.
Okay, dann nehme ich den Podcast hier mal beim Wort und frage, was tun, Herr General, beziehungsweise was ist Ihrer Ansicht nach der größere Hebel, den die Ukraine und ihre Unterstützer jetzt hier hätten bei den ballistischen Raketen? Eher verhindern, dass sie weitere Raketen bauen kann und vielleicht die Vorräte irgendwann ganz aufgebraucht sind? oder für die passenden Abwehrraketen sorgen? Und natürlich auch, wie kommt man zum einen oder anderen hin?
Also die Überschrift des Podcasts ist ja nicht meine Erfindung. Insofern. Aber
Sie haben sich ja hergegeben dafür.
Ja, gut, so ist es. Also ich würde sagen, die Unterstützungsstaaten müssten die Umgehung der Sanktionen stoppen, was ohne Zweifel sehr schwer ist. Oder sie müssten Abwehrraketen liefern, die ballistische Raketen abschießen können. Und da gibt es zum Beispiel die Patriots, da gibt es aber auch das französisch-italienische Produkt. Die Ukraine, der bleibt an Handlungsmöglichkeiten die Entwicklung von Patriot-ähnlichen Abwehrraketen. Da sind sie dabei. Das wird dann noch einige Zeit dauern. Oder der Angriff auf die Quelle, auf die Wurzel des Übels, auf das Raketenwerk in Votkinsk. Also der Fabrik, in der die Iskander gefertigt werden. Sie liegt im westlichen Ural und ist heute schon mit Langstreckendrohnen erreichbar, aber auch mit ukrainischen Marschflugkörpern Flamingo. Da dies aber ein strategischer Rüstungsbetrieb der Russen ist, in dem auch Interkontinentalraketen gebaut werden, ist er ganz sicher stark geschützt und nicht so leicht angreifbar wie andere Rüstungsbetriebe.
Sie haben die Patriots erwähnt, um ballistische Raketen abwehren zu können. US-Präsident Donald Trump hatte ja zuletzt angekündigt, man könnte der Ukraine da das Recht bzw. die Lizenz geben, tatsächlich auch Patriots herzustellen, nicht nur Patriot-ähnliche, wie Sie das jetzt eben genannt haben. Wie so viele von Trumps Äußerungen hatte diese Zusage aber nur eine relativ kurze Halbwertszeit, oder?
Ja, es war eine kurze Halbwertszeit, das muss ich auch sagen. Also er hat verkündet, dass die Ukraine Flugabwehrraketen für das Patriot-System in der Ukraine in Lizenz herstellen können. Das wäre keine kurzfristige Lösung der Flugabwehrprobleme der Ukraine gegen ballistische Raketen, gäbe aber mittelfristig bis langfristig Planungssicherheit. Nun scheint es aber so zu sein, dass amerikanische Firmen gar nicht in diesen Entscheidungsprozess eingebunden waren. Mindestens gibt es offene Fragen und das nimmt Trump nun zum Anlass, das gesamte Projekt in Frage zu stellen. Er ist eben nicht zuverlässig, das muss man einfach sagen, nach anderthalb Jahren Erfahrung jetzt in der zweiten Amtszeit und manchmal in der Sache nicht so informiert, wie er sein sollte. Weil er aber nun ständig mit den Medien kommuniziert und auch selbst Nachrichten postet, werden spontan Entscheidungen angedeutet oder getroffen. Entscheidungen, die Tage später wieder spontan zurückgenommen werden oder in Frage gestellt werden. So ist ja das Muster, das uns Trump da immer wieder bietet. Ich hoffe, dass die offenen Fragen gelöst werden können. Die Gespräche, wie man so hört, gehen ja weiter. Und ich will nur sagen, wenn man will, dann findet man einen Weg. Zum Beispiel, dass einzelne Komponenten der Patriot-Rakete, zum Beispiel der Suchkopf, um den es offenbar geht, das ist ein Suchkopf, der von der Firma Boeing hergestellt wird, also der könnte in den USA gebaut werden und dann in der Ukraine montiert werden. Ein ähnliches Verfahren hat man ja auch in Japan zugelassen. Das einzige Land, das die modernste Version der Patriot-Rakete, also die PAC-3, in Lizenz bauen darf.
Dann würde ich sagen, haken wir das Thema ballistische Raketen, Luftangriffe Russlands einmal kurz ab, wobei es auch in das nächste eigentlich reinspielt, denn wir wollen sprechen über die Verletzung des rumänischen und jetzt auch polnischen Luftraums. Anfang vergangener Woche hatte Rumänien ja Luftraumverletzungen durch russische Drohnen gemeldet und diese auch abgeschossen. Polen hat dann ein paar Tage später das Gleiche gemeldet, beziehungsweise gemeldet, dass ein Marschflugkörper von Russland in Polen eingeschlagen ist. Können Sie die Vorfälle für uns nochmal einordnen, Herr Bühler? Was ist da passiert und wie ernst ist das?
Also zunächst der Blick auf Rumänien. Das war am Freitag, den 23. Da wurde die erste Drohne abgeschossen. Dann folgte am Samstag eine weitere und am Sonntag die dritte. Und alle drei sind über dem Territorium von Rumänien abgeschossen worden. Eine über See, die andere in weitgehend unbewohnten Gebieten im Donaudelta und der Region, die an die Ukraine grenzt. Bei Anhörung der Drohnen vom Typ Shahid, also die ehemals iranischen Drohnen, sind rumänische Kampfflugzeuge aufgestiegen, die dann die Drohnen mit Flugabwehrraketen, so das rumänische Verteidigungsministerium, abgeschossen haben. Das ist der rumänische Sachverhalt. Der Vorfall In Polen ist etwas schwieriger. Es war in der Nacht vom 29. auf den 30., als insbesondere die Region Lemberg, also Lviv, mit vielen Marschflugkörpern vom Typ KH-101 angegriffen wurde. Alleine die Stadt Lviv wurde mit 22 dieser Marschflugkörper angegriffen. Und mindestens eine KH-101 hat während dieses Angriffs polnisches Territorium kurzzeitig überflogen, ist aber nicht in Polen niedergegangen, sondern ist dann wieder zurück in die Ukraine und hat dort ein Ziel, offensichtlich ein Logistiklager in der Nähe von Lviv, getroffen. Fest steht, dass am 30.07. ein Flugkörper in einem Feld bei Sidlitzka, das liegt in der Region Lublin in Ostpolen, niedergegangen ist. Kurze Zeit später war der Premierminister Tusk vor Ort. Er sprach von einer ballistischen Rakete vom Typ KH-101. Das ist natürlich ein Widerspruch. KH-101 ist ein tieffliegender Marschflugkörper, der im Gegensatz zu einer ballistischen Rakete recht langsam unterwegs ist, 800 Kilometer pro Stunde etwa. Und so eine ballistische Rakete, die kommt ja mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit dort auf dieser ballistischen Flugbahn wieder Richtung Erde. Erst am Abend nach Auswertung der Trümmer des Flugkörpers veröffentlichte das polnische Verteidigungsministerium, dass es sich um eine ballistische Rakete gehandelt hat, also um eine ballistische Rakete des Typs Iskander M. Also da gab es etwas Verwirrung den Tag über. Und jedenfalls bei verschiedenen Medien und in der Öffentlichkeit. Ich gehe davon aus, dass die Luftverteidigung Polens und der NATO, die ja da sehr eng zusammenarbeiten, dass sie schon wussten, was da auf sie zukommt. Denn das Bild einer ballistischen Rakete sieht auf dem Radargerät anders aus, als wenn es ein Marschflugkörper ist.
Wie viele solcher Vorfälle können sich die Russen denn eigentlich erlauben? Also was kann die NATO unternehmen, außer die entweder wie die Rumänen jetzt immer und immer wieder abzuschießen oder sie sogar gewähren zu lassen? Weil so habe ich es jetzt verstanden, haben es die Polen gemacht.
Also das ist vor den Russen rücksichtslos. Das ist überhaupt keine Frage. Sie nehmen billigend in Kauf, dass bei den Angriffen auf die Ukraine in unmittelbarem Grenzgebiet zur NATO auch Flugkörper auf NATO-Territorium einschlagen können. Oder es überfliegen, wie es mehrfach unter anderem in Polen, in Rumänien, aber auch in anderen Staaten passiert ist. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei manchen dieser Überflüge um beabsichtigte Provokationen handelt. Für die betroffenen NATO-Länder und die NATO insgesamt, also für uns, stellt sich die Frage, wie geht man damit um? Und deshalb muss man, glaube ich, auch mit Blick dort auf diesen Vorfall bei Lublin muss man so schnell wie möglich wissen, was ist denn eigentlich passiert. Und vor allen Dingen müssen das die politischen Entscheidungsträger wissen, sodass so ein Zwischenfall, dass eine Unklarheit besteht und das quer durch die Welt transportiert wird, dass das einfach nicht passiert. Aber es ist nicht so einfach, wie man an diesem Beispiel sieht. Umso mehr kommt es darauf an, glaube ich, dass man sich nicht provozieren lassen sollte. Wegen des Einschlags einer Rakete auf einem Feld fängt man keinen Krieg an. Und das sage ich ganz deutlich und ganz langsam auch für alle, die sich in eine Richtung äußern, dass da jetzt Artikel 5 zum Zuge kommen muss. Vermeidung einer Eskalation ist dabei vorrangig. Wir haben immer noch, und das behalten wir bei, wir haben immer noch auf der NATO-Seite die Prämisse, wir werden keine Kriegspartei. Man muss dann aber auch intern aufklären, warum war die Luftverteidigung nicht in der Lage, diese Rakete mit den Patriot-Staffeln, die ja in Polen stationiert sind, warum waren sie nicht in der Lage, sie abzuschießen? Oder hat man vielleicht, das kann natürlich auch sein, abgewogen, ob ein Abschießen mehr Schaden verursacht als ein Einschlag in einem Feld? War es also eine bewusste Entscheidung, in Kenntnis der Flugbahn der ballistischen Rakete, zu entscheiden, ne, die lassen wir mal fliegen und lassen wir in diesem Feld landen, da kann sie weniger Schaden anrichten, als wenn wir sie abschießen und die Trümmerteile über bewohnten Gebiet einschlagen. Also diese Details, die müssen natürlich untersucht werden im Detail, aber sind öffentlich natürlich nicht bekannt, damit man nicht preisgibt, was man eigentlich weiß und was man getan hat und wie man reagiert hat. Da würden sich die Russen freuen, wenn man das alles preisgeben würde. Und sie könnten es beim nächsten Mal auch berücksichtigen.
Hm. Jetzt fällt es mir zugegeben schwer, mich in den Kopf von Wladimir Putin reinzudenken. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, er hat ja schon dann, ich weiß nicht, ob das Freude ist oder er verspricht sich zumindest was davon, solche Provokationen zuzulassen. Wenn er da jetzt wirklich auf mehr, wie soll ich sagen, Piesacken und mehr Ärgern und vielleicht sogar Konflikt heraufbeschwören mit der NATO aus wäre, dann könnte doch jeden Tag mal ein paar oder vielleicht sogar zig oder hunderte Drohnen durch rumänischen oder polnischen Luftraum schicken. Warum macht er das nicht?
Also wir haben ja schon mal, ich glaube, 12 Drohnen über Polen gesehen, also im polnischen Luftraum, die dann wieder verschwunden sind. Wir haben Drohnen über Finnland erlebt, über den baltischen Staaten. Aber Putin kann sich keinen offenen Krieg mit der NATO leisten. Provokationen sind natürlich immer möglich, wie man sieht. Sind auch Fehler immer möglich. Also Programmierfehler, die dann zu fehlerhaften Kurs einer Rakete oder einer Drohne fliegen. Umso mehr kommt es darauf an, dass man ganz besonnen das macht, was ich gerade beschrieben habe, zuerst mal festzustellen, was ist eigentlich passiert und dann die Reaktion darauf zu entscheiden. Zweitens ist, und da brauchen wir auch nicht drum rumreden, zweitens ist es offenkundig, dass es bei der Luftverteidigung der NATO noch Lücken gibt oder, drücken wir es mal so aus, da gibt es noch Luft nach oben zur Weiterentwicklung. Diese Lücken müssen jetzt schnell auch bei uns in Deutschland geschlossen werden. Hm.
Ich reite noch ein bisschen auf diesem Szenario rum, dass da noch ein paar mehr Drohnen vielleicht über NATO-Gebiet fliegen, selbst wenn sie dann nicht da alle runterkommen. Wenn es dann mal 100 oder mehr gewesen sein sollten, die so peu à peu zum Beispiel durch die Rumänen abgeschossen wurden, gibt es nicht irgendwo einen Punkt, an dem man vielleicht sagen muss, hier muss man einen deutlicheren Schlussstrich ziehen? Gibt es, also meine Frage ist eigentlich, gibt es robustere Gegenmaßnahmen als die, die jetzt angewandt wurden, ohne gleichzeitig, und ist mir auch klar, dass man das verhindern will, in den Krieg einzutreten.
Naja, das Szenario, so wie Sie es geschildert haben, das ist ja ein offenkundiger Angriff auf einen NATO-Staat. Und da gibt es im Grunde genommen keine andere Möglichkeit, als mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sofort zu verteidigen, sofort zu reagieren. Die anfliegenden Marschflugkörper und Raketen oder auch Flugzeuge oder was auch immer abzuschießen und zweitens sofort zu reagieren in einem zweiten Schlag gegen die Wurzel des Übels, nämlich gegen die Stellungen, aus denen die abgeschossen worden sind. Das ist aber jetzt ein theoretisches Kriegsszenario, was Sie jetzt beschreiben und was ich jetzt gerade auch nochmal erkläre sozusagen. Das denke ich, und das habe ich vorher gesagt, das ist nicht das Interesse von Putin. Putin weiß ganz genau, dass die russische Armee in dem Zustand, in dem sie heute ist, sich nicht mit der NATO anlegen sollte. Da kann Russland noch mehr verlieren, als es bisher schon verloren hat, politisch, militärisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und das denke ich nicht, dass er das eingehen wird. Hm.
Dann schauen wir auf die Lage am Boden und auch die ukrainischen Angriffe in der Tiefe. Vielleicht zuerst die Bodenoperationen. Die Front ist da ja ganz grob gesprochen in so drei Teile unterteilbar. Wie sieht die Lage da im Nordteil der Front aus, sprich so in den Regionen Kharkiv und Sumy? Ist da der quasi Stillstand, der da ja schon seit langem vorhält, nach wie vor so zu konstatieren?
Also vielleicht drei Punkte vorweg, weil es für alle gilt, für alle Frontabschnitte. Die Front insgesamt ist stabil. Die taktischen Angriffe der Russen und die Gegenangriffe der Ukrainer, die halten an, wenn auch örtlich außerhalb der Brennpunkte mit abnehmender Tendenz. Zweitens, die Ukrainer haben insgesamt und das gilt für viele Brennpunkte entlang der Front, noch kein wirksames Mittel gegen die Infiltrationstaktik der Russen gefunden. Nun stellen sie zurzeit schnelle Eingreifstruppen auf, also Spezialkräfte, die immer dann herangeführt werden sollen und sofort eingreifen sollen, wenn eine Infiltration beginnt. Also wenn wenige Soldaten noch in eine Stadt geschickt werden, sind Gruppen von 3-4 Leuten, die sich dann irgendwo verstecken. Und dann will man mit Spezialkräften sofort reagieren, um auszuschließen, dass sich die dort festsetzen können und dann immer wieder durch andere Grüppchen verstärkt werden, bis über die Zeitachse die Stadt dann auch unter Kontrolle ist, so ähnlich wie es in Pokrovsk gelaufen ist. Und der dritte Punkt, wir sprechen zu wenig über Gleitbomben. Gleitbomben sind auch ein Muster entlang der gesamten Front, mehr als 1000 pro Woche, die dort eingesetzt werden. Gleitbomben, die 1,5 Tonnen Sprengstoff tragen können. Manche sind etwas kleiner, die haben dann eine halbe Tonne Sprengstoff. Aber das sind große, schwere Bomben, Freifallbomben, die 40, 50, 60 Jahre alt sind. Und die hat man ausgerüstet mit Steuerflächen und mit kleinen Flossen sozusagen, damit sie stabil in der Luft sind. Sie werden von einem Flugzeug aus abgesetzt mit hoher Geschwindigkeit. Das heißt, die Bomben nehmen die Geschwindigkeit des Flugzeugs auch auf und über ein ziemlich primitives Navigationssystem, über diese Steuerflossen werden sie dann in ein Ziel geleitet, 80 bis 100 Kilometer, 100 Kilometer werden heute schon erreicht. Und die Russen setzen gerade diese Waffe ein gegen Städte in Frontnähe. Sie machen im Grunde genommen alles platt in der Annahme, dass in jedem Haus ukrainische Soldaten sitzen. Vielleicht haben sie auch recht, aber im Grunde genommen zerstören sie alles, was an Infrastruktur dort in den von ihnen beanspruchten Gebieten da ist. Und das macht eigentlich vom politischen Ziel her und von der militärischen Durchführung her überhaupt keinen Sinn. Also man kann nur den Kopf schütteln, mit welcher Brutalität dort die Russen auf die Städte losgehen, um die Soldaten zu treffen, die in den Städten sind. Aber das ist ein Muster, das die Russen traditionell schon anwenden und insbesondere auch in Syrien angewandt haben. Dort sind ja auch Städte dem Erdboden gleichgemacht worden, um Terroristen zu jagen beispielsweise. Also das Muster sieht man auch an vielen Städten. Ja, jetzt zu Sumy und Kharkiv. Die sind von den drei Punkten auch betroffen. Auf dem positiven Punkt, dass es für die Russen dort nicht vorwärts geht. Ja, es gibt Versuche der Infiltration, aber es gibt seit Monaten keine wesentliche Veränderung der Frontlinie. Und das trifft auch zu auf die weiter östlich gelegenen Teil der Nordfront, also Richtung Kupjansk. Das würde ich jetzt zusammenfassend so beschreiben, wie ich es gerade für Sumy und Kharkiv auch gesagt habe.
Dann schauen wir in den mittleren Teil. Oft der mit den intensivsten Kampfhandlungen gewesen. Welche Entwicklungen und Kämpfe in der Region Donbass sind in der vergangenen Woche bemerkenswert gewesen?
Also der mittlere Teil ist der operative Schwerpunkt der Russen nach wie vor. Also von etwa Lyman im Norden bis Pokrovsk. Das politische Ziel ist die Eroberung der gesamten Provinz Donetsk. Das Ziel hat Putin jetzt erneut gesetzt. Das ist ja schon mehrfach verschoben worden, aber nun auf das Ende des Jahres festgelegt worden. Davon ist man allerdings noch weit entfernt. Also die Vorstöße der Russen betragen alles in allem im Juli 2026 ganze 45 Quadratkilometer. Und das ist natürlich nichts im Vergleich zur gesamten Frontlänge von 1200 Kilometer. Allein in der Provinz Donetsk fehlen noch 5000 bis 6000 Quadratkilometer. Und wenn man mit der gleichen Geschwindigkeit vorgeht, also auch im zweiten Halbjahr 26, dann dauert es noch sehr, sehr lange, bis die Provinz Donetsk tatsächlich erobert ist. im Einzelnen Sloviansk ist ein Brennpunkt oder Richtung Sloviansk, vor allen Dingen entlang der Straße Sloviansk-Bachmut, habe ich schon Wochen vorher schon erwähnt. Und das ist nach wie vor so. Man steht da jetzt etwa 15 Kilometer vor Kramatorsk. Allerdings muss man berücksichtigen, dass man 2023 30 Kilometer vor Kramatorsk stand, nämlich in Bachmut. Und das war im Mai 2023. So langsam entwickelt sich der Vormarsch der Russen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die Lage in der Stadt Konstantinivka ist unverändert. Sie ist zu großen Teilen infiltriert. Das heißt, man muss eigentlich bei jedem zweiten, dritten Haus damit rechnen, dass ein kleines Trüppchen Russen drin sitzt, die dann die Bewegungsfreiheit der Ukrainer, die auch in der Stadt sind, einschränkt. Das, ich sagte es vorhin schon, da gibt es kein richtiges Mittel bis dahin. Aber Fakt ist auch, dass weder die Ukrainer sich frei bewegen können, dort auch die Russen nicht. Und schon gar nicht haben die Russen die Stadt eingenommen beziehungsweise erobert. Wenn man ein Stück weit westlicher geht, dann kommt die Stadt Pokrovsk. Da gibt es nördlich davon nach wie vor schwere Kämpfe. Das ist ein taktischer Schwerpunkt auf dem mittleren Frontverlauf, weil eben die Russen hier einen Durchbruch versuchen nach Norden, um dann den gesamten Festungsgürtel bis hoch nach Kramatorsk, Sloviansk umfassen zu können. Aber auch da ist man weit, weit davon entfernt. Das sind kleinste Bewegungen der Front, die man dort erreicht, kleinste Vormärsche.
Dann schauen wir uns noch die südliche Achse an, also die Gebiete Saporischschja und Cherson. Was gibt es da zu vermelden?
Also hier wird auch stellenweise gekämpft. Insgesamt ist dieser Abschnitt aber aus Sicht der Russen im Augenblick nachrangig, hat keine Priorität, was Waffensysteme angeht, was Verstärkungen angeht, was Versorgung angeht. Und im Grunde genommen sind die dort, um Kräfte zu binden und auf eine Chance zu warten. Das darf man auch nicht verkennen, denn es gibt schon eine wichtige Achse, die die Russen immer im Auge haben, und das ist Malatokmatschka, Orikiv, Saporischschja. Das ist die Autobahn, die dort Richtung der Großstadt Saporischschja führt, die in vielleicht 20, 25 Kilometer entfernt ist. Aber das ist sie auch schon seit 2 Jahren ungefähr. Ich muss mich korrigieren, länger sogar, denn die Stadt Malatokmatschka hat ja schon in der Großoffensive, in Anführungsstrichen, der Ukrainer im Jahr 2023 eine große Rolle gespielt. Und sie ist heute nach wie vor in ukrainischer Hand.
Dann sprechen wir traditionell auch immer über die ukrainischen Schläge in der Tiefe, also tief in russischem Gebiet. Gibt es da signifikante Schläge zu vermerken?
Nein, es ist die Strategie fortgesetzt worden, Raffinerien anzugreifen. Es sind insgesamt in den letzten 7 Tagen 5 große Raffinerien zum Teil mehrfach angegriffen worden. Die Financial Times hat gerade in den letzten Tagen eine Zwischenbilanz erstellt. Von den 26 größten Raffinerien sind mittlerweile 20 zum Teil mehrfach getroffen worden. Nicht in dieser Woche, aber in den letzten Wochen. Es gibt heute noch 7 Totalausfälle und 13 beschädigte Raffinerien, also Teilausfälle. Und das führt in einer Bilanz zu einer Reduzierung der Raffineriekapazität von ca. 45%. Und das ist ursächlich für die Treibstoffprobleme der Zivilbevölkerung, aber auch der russischen Armee. Der zweite Schwerpunkt sind auch in dieser Woche, in der vergangenen Woche, die Wildberry-Lagerhäuser. Mittlerweile sind 21 Lagerhäuser angegriffen worden. Davon wurde nur ein Lagerhaus nicht getroffen, sondern der Parkplatz nebenan. Das war in der Region Moskau auch in diesen Tagen. Die anderen 20 sind meist total abgebrannt, total Schäden. Manche sind schwer beschädigt, aber die meisten total abgebrannt. Seit Beginn der Kampagne wurden damit 54% der Gesamtflächen von Wildberry in Russland zerstört. Der dritte Schwerpunkt, den ich immer wieder heraushebe, sind dann auch strategische militärische Ziele. Und da will ich als Beispiel nehmen den Flugplatz in Engels, wo die Bomber beheimatet sind, die die Marschflugkörper in die Ukraine schicken. Und als zweites Beispiel, weil es eben nicht nur lokal von Bedeutung ist, ist das Drohnenausbildungszentrum an der Universität in Belgorod. Das strahlt natürlich aus auf die gesamte Front, weil dort die Leute ausgebildet werden, weil dort die Drohnen weiterentwickelt werden. Und als weiteres Beispiel nehme ich aus dieser Woche insgesamt 5 Radarstationen, die zerstört worden sind in der Region Krasnodar. Also die Kampagne geht weiter in der Tiefe. Sie wird aber insgesamt noch längere Zeit und noch lange Zeit so weitergehen, um dann tatsächlich auf den Krieg auch Auswirkungen zu haben. Ähnlich wie es bei der Mittelstrecke aussieht gegen die Logistik und die Führung, also mehr frontnah, mehr mit operativer Zielsetzung als das, was wir gerade beschrieben haben mit strategischer Zielsetzung.
Sehen Sie da einen Trend oder eine Anpassung der ukrainischen Verteidiger, diese Kriegslogistik hinter der Front, also auf diese Mittelstrecke, wie Sie es gerade genannt haben, unmittelbar zu treffen? Und wie gut funktioniert das aktuell?
Also das läuft ja schon seit vielen, vielen Monaten so. Es läuft besser, seit sie die entsprechenden weitreichenden Waffen für die Mittelstrecke haben. Die hatten sie am Anfang nicht. Die haben sie seit 2024, Anfang 2024 ging das los. Also Drohnen mit Reichweite von 30 bis 200 Kilometer plus. Sehr systematisch wird hier versucht, die Russen von ihrer Versorgung abzuschneiden. Durch Angriffe auf Transportfahrzeuge, auf ganze Konvois, auf den Versorgungsstraßen. Das kann man alles im Internet in den Videos auch sehen, durch Angriffe auf Munition und Logistikdepots. Selbst auf Tanker und Transportfähren auf dem Asowschen Meer werden Angriffe durchgeführt. Sie können nach Reduzierung der Luftverteidigung mehr oder weniger, also die Ukraine, mehr oder weniger ungehindert im Rücken der russischen Fronttruppenteile operieren. Das Ganze hat, und das ist vielleicht das Wesentliche, zwei Wirkungen. An der Front machen sich Versorgungsschwierigkeiten bemerkbar. Das trifft insbesondere auf die Truppenteile in der Südukraine zu, die die längsten Versorgungswege nach Russland haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Krim als logistische Basis nicht mehr uneingeschränkt genutzt werden kann. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Effekt, den darf man auch nicht übersehen, dass immer mehr russische Soldaten zum Schutz dieser langen Versorgungswege eingesetzt werden müssen. Und damit den Fronttruppenteilen fehlen. Das sind also Soldaten, die logistische Konvois begleiten müssen, die die Konvois vor Drohnen schützen müssen und dergleichen mehr, die auch Depots schützen müssen. Und woher sollen sie kommen, wenn nicht von den Fronttruppenteilen? Und das belastet natürlich auch die russische Armee dort an der Front.
Dann noch eine kurzer Schlenker zu den Lager des Versandhändlers Wildberries. Die bleiben weiter Ziele, hatten Sie ja auch gesagt. Eine Anmerkung hierzu, die uns mehrere Hörer geschickt haben, ist, dass das Unternehmen seine Pachtverträge mit einer Firma machen soll, an der Wladimir Putin über einen Strohmann beteiligt ist. Begründet das für Sie, Herr Bühler, die Auswahl als Ziel zusätzlich? Und ändert das irgendwie etwas an der Frage der Legitimität? Oder ist das ohnehin einfach ein Ziel, das aus anderen Gründen angegriffen wird?
Also vielen Dank für die Hinweise. Das war mir so nicht bewusst, das kannte ich also nicht. Ich kenne natürlich das, was über Putin geschrieben wird, in anderen Zusammenhängen, ob das seine Schlösser sind, ob das seine Yachten sind, seine Infrastruktur, der Reichtum seiner Familie, der da angehäuft worden ist. Das muss ja irgendwo herkommen. Aber jetzt zurück zu Wildberries. Wenn das so wäre, dann wäre es vielleicht ein Motiv, aber wenn da nur ein Untergeordnetes. In erster Linie geht es darum, die Plattform Wildberry für militärische Ausrüstungsgegenstände zu schädigen und dann größtmöglichen Schaden mit wenig Aufwand zu verursachen, der in ganz Russland sichtbar ist. Und ich glaube, gerade Letzteres ist ja sehr gelungen und nicht nur innerhalb Russlands, sondern weltweit.
Mhm. Und dann noch eine Frage zu den Produktionsstätten, die ja gebraucht werden für die Ukraine, um diese Angriffe, über die wir jetzt hier gesprochen haben, zu fliegen. Und diese Frage kommt von unserem Hörer Knut Kreuzer aus Darmstadt. Der hat uns die folgende Frage gesendet, Zitat: Ich frage mich schon seit langem, wie es die Ukraine schafft, die Produktionsstätten erfolgreich geheim zu halten. Diese müssten doch für die russische Seite von außerordentlichem Interesse als strategische Angriffsziele sein. Könnten Sie hierzu etwas sagen oder schreiben?
Also es ist auch eine gute Frage, die beschäftigt mich auch immer. Die ukrainische neue Rüstungsindustrie ist sehr stark dezentralisiert. Man kann es an der Firma Firepoint festmachen, die für die Produktion von Langstreckendrohnen, von Marschflugkörpern, auch für die Entwicklung von ballistischen Raketen und Flugabwehrraketen steht. Diese Firma produziert in der Ukraine an sage und schreibe 80 verschiedenen Standorten. Der zweite Punkt ist, dass alte Rüstungsbetriebe, die schon zur Zeit der Sowjetunion in der Ukraine existiert haben, die haben umfangreiche unterirdische Produktionsstätten, wie zum Beispiel in Dnepropetrovsk, dieser alten, traditionell starken Rüstungsstadt der Sowjetunion. Dnepropetrovsk ist schon mehrfach angegriffen worden, ohne wesentlichen Erfolg, genau aus dem Grund. Auch andere Rüstungsanlagen sind getroffen worden, so wie neulich eine Drohnenfabrik in der Region Kiew. Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig systematisch die Russen die Rüstungsanlagen ins Visier genommen haben. Auch die Versorgungslinien im Übrigen. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Russen jetzt die Ukraine kopieren. Also mit Angriffen auf Eisenbahnzüge zum Beispiel, indem sie gezielt Lokomotiven ausschalten. Oder auch im Raum Kramatorsk, wo sie versuchen, die dort eingesetzten Truppen taktisch vom Nachschub abzuschneiden, aber nie in diesem Maße, wie es der Ukraine gelungen ist. Sie haben keine Strategie, die nur in Ansätzen vergleichbar wäre mit dem, was die Ukraine jetzt im Ergebnis zeigt, aber schon vor Jahren angelegt hat.
Dann lassen Sie uns noch versuchen, einen letzten möglichen Trend zu bewerten, der das Ganze vielleicht auch so ein bisschen zusammenbindet. Diese Folge zur aktuellen Lage. Denn mein Eindruck ist, vor allem an der Front, das war ja auch Ihre Einschätzung und die drei Punkte, die Sie vorweggeschickt haben, es geht weder vor noch zurück. Gleichzeitig ist aber sicher, dass das Sterben weitergeht. Also nach ukrainischen Angaben hat Russland im Juli 2026 mehr Verluste erlitten als in allen anderen Monaten des Jahres. Erstens die Frage an Sie, Herr Bühler, ist das eine plausible Einschätzung? Und zweitens, macht sich das an der Front bemerkbar auch?
Also das ist eine plausible Einschätzung. Die Verluste der Russen sind weiter hoch. Im Januar waren es 32.000, im Juni waren es 40.000 und im Juli waren es 43.000 gefallene und verwundete russische Soldaten. Riesige Zahlen, die aber keinen Eindruck auf die Russen machen und die russische Führung machen. Es geht einfach unverändert weiter mit dieser unmenschlichen Art und Weise, Soldaten im Krieg einzusetzen. Und der zweite Punkt, der dazugehört, ist, damit liegen seit eigentlich schon Herbst letzten Jahres die Verlustzahlen immer höher, regelmäßig höher, als die Zahl der Neueinberufungen, der Neuverträge, die die Russen schließen können. Da gibt es mittlerweile eine große Diskrepanz. Es sind keine 30.000 Verträge, die pro Monat geschlossen werden im Augenblick. Und demgegenüber stehen 43.000 jetzt im Monat Juli, die ausgefallen sind. Also die Lücke wird immer größer. Und mal sehen, wie Russland mit dieser Situation umgeht. Ob sie menschenschonender vorgeht, glaube ich nicht, angesichts des Krieges von 4, 4,5 Jahren jetzt mittlerweile. Ob sie eine Mobilisierungswelle im Herbst bringen wird, wie manche sagen, da mag ich auch nicht dran glauben, aber da können wir gerne im Detail drüber reden.
Zur Frage, wie Russland dem begegnen möchte, sprechen wir tatsächlich am besten dann in der nächsten Folge nochmal in dieser Woche. Wie sieht's auf der Seite der Ukraine aus? Die Frage muss natürlich auch noch kommen, also mit den Verlusten, denn Zelensky hat sich ja zum ersten Mal seit längerem auch dazu mit konkreten Zahlen geäußert, oder?
Ja, das ist richtig. Er hat allerdings Zahlen genannt, die er schon mal genannt hat. Und insofern ist es etwas schwierig nachzuvollziehen, denn zum letzten Mal hat sich, glaube ich, Anfang letzten Jahres geäußert. Das heißt, über ein Jahr her oder fast anderthalb Jahre. Und die Zahl von 50.000 Gefallenen ist dieselbe geblieben. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei der ukrainischen Zählweise die Vermissten noch nicht eingerechnet sind. Also es gibt noch deutlich mehr vermisste Soldaten, die höchstwahrscheinlich tot sind, gefallen sind, aber nie geborgen werden konnten oder die in Kriegsgefangenschaft sind bei den Russen. Eine Tatsache, die aber offensichtlich dann nicht bekannt ist. Aber der erste Faktor, glaube ich, ist zahlenmäßig der größere.
Hm. Hat das irgendwelche Implikationen für das weitere Vorgehen der Ukraine in diesem Krieg?
Naja, das hat natürlich die Folgerung, dass sich die Ukraine durchaus bewusst ist, dass sie weniger Personal zur Verfügung hat insgesamt als das große Russland mit 180 Millionen Einwohnern. Die Ukraine haben ja gerade mal nur noch 35, 37 Millionen Einwohner, die im Lande leben. Und dessen war sich die Ukraine aber von Anfang an bewusst. Und dann hat die Ukraine natürlich auch als demokratisches Land, als offenes Land, eine ganz andere Diskussionskultur kritisiert natürlich, wir sehen das ja an den Demonstrationen, kritisiert auch die Führung auch für dieses Vorgehen, in dem Soldaten einfach geopfert werden, wenn es denn so stattfindet, so dass man tatsächlich sagen kann, dass die Folgerung daraus ist, dass man eben Menschen nicht verheizen darf, ich drück's mal so platt aus, wie es bei den Russen gemacht wird, sondern dass man vorsichtig ist mit den Verlusten, dass man auch Ziele zurückstecken muss, um tatsächlich Leben zu bewahren, dass man Ziele eben dann später erreicht oder versucht zu erreichen, wenn man es nicht im ersten Ansatz machen kann. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand und große Verluste erzeugen, dann doch nichts zu erreichen, sondern über die Zeitachse hinweg langsam und systematisch auf das politische Ziel hinzuarbeiten, dass es für Russland keine Chance gibt, die Ukraine als selbstständigen Staat zu vernichten und dass es keine Möglichkeit gibt, auf der militärischen Seite dort zu einem Sieg, zu einem Gewinn in der Ukraine zu kommen.
Ein ganz schönes Schlusswort für das Ende der heutigen aktuellen Folge, würde ich sagen. Vielen Dank für die Mails und Anrufe, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch danke fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen, Lob, Kritik oder auch Fragen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de per Mail oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Auch Ihnen, Herr Bühler, natürlich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Wir hören uns in der nächsten Folge gleich morgen wieder. Bis dahin und auf Wiederhören.
Ja, gern geschehen, Herr Erl, und dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Und hier hätte ich noch einen Hörtipp für Sie. Beim Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024, da tötete der Täter 6 Menschen und verletzte Hunderte. Der Gerichtsprozess ist abgeschlossen. Der Täter ist im Gefängnis, aber für die Überlebenden, für die endet die Geschichte damit nicht. Im Podcast Ungebremst berichten Sarah und Steven, die den Anschlag selbst erlebt haben, wie es ist, weiterzuleben, wenn ein einziger Moment alles verändert. Was hat der Prozess gebracht? Welche Antworten fehlen? Wer übernimmt Verantwortung für die Sicherheitslücken, die diesen Anschlag erst möglich gemacht haben? Die Antworten gibt es in der Bonusfolge des Podcasts Ungebremst. Sie heißt Nach dem Urteil, zu hören in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir in die Shownotes.